Well, who do you think is your favorite princess?
Ich bin Miriam Dabutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Heute bei True Crime Germany. Halloween steht vor der Tür und wir reden über den Vampir von Düsseldorf. Es ist der 27.10.2016, Halloween steht vor der Tür und hier ist eine neue Ausgabe von True Crime Germany. Ich bin euer schauriger Moderator Toni und mit dabei sind außerdem der gruselige Christian.
Hallöchen.
Und der, jetzt fällt mir kein Adjektiv mehr ein, der besonders einfühlsame Dominik.
Dämonische Dominik, Mensch.
Ja.
Hallo.
Lausig.
Genau. Der Denomische. Ich kann nicht mal mehr sprechen.
Denunziant?
Denunziant. Es ist heute alles sehr, sehr gruselig. Aber weil fast Halloween ist, lassen wir alles so, wie es ist. Bastelt euch das selbst zusammen. Heute reden wir über einen besonders schaurigen Fall, nämlich dem Vampir von Düsseldorf, auch bekannt als Peter Kürten und auch bekannt als der erste Serienmörder weltweit. Oder zumindest der erste, der als solcher bezeichnet wurde. Und da haben wir wirklich einen Fall für euch vorbereitet, der es in sich hat. Vielleicht würde ich jetzt mal behaupten, der schaurigste Fall tatsächlich. Nicht mal auf eine gruselige Halloween-Art, sondern einfach auf eine grausame Serienmörder-Art.
Vor allem tatsächlich vielleicht auch sogar der umfangreichste. Also wenn man sich mit der Person Peter Kürten beschäftigt und alle seine Taten, alle seine Dinge, die er gemacht hat und vollbracht hat, hätte ich beinahe gesagt, dann ist es einfach krass, wie bestimmt ein Leben von Gewalt und Verbrechen sein kann. Ich glaube, ich habe sowas habe ich noch nie gelesen. Also das ist einfach krass. Das ist gefühlt, ja. Hat dieser Mann jeden Tag eine Straftat vollbracht. Wirklich.
Ja, das ist wirklich unheimlich.
Und das hat mit jüngsten Jahren ja schon begonnen, das muss man ja auch sagen. Er hat ja als Kind schon angefangen.
Genau, wie viel wusstet ihr denn vorher von Peter Kürten? Also Dominik hat den Fall ja vorgeschlagen, du hast also vorher schon mal von ihm gehört?
Also ich habe schon von ihm gehört, ich habe mich auch schon vor etlichen Jahren schon mal reingelesen. Also ich muss mich ganz kurz entschuldigen bei den Hörern, ich bin etwas erkältet, falls man das irgendwie hört. Falls ich auch ab und zu mal husten muss, bitte ich um Nachsicht. Ich habe mich mit dem Fall schon vor ein paar Jahren mal ein bisschen beschäftigt, eben auch wegen des Schlagworts der Vampir von Düsseldorf. Das hat mich so ein bisschen interessiert. Der ist ja auch popkulturell ab und an mal verarbeitet worden und ein bisschen als Inspiration gedient für verschiedene Filme und andere Sachen. Und so bin ich eigentlich darauf gekommen. Und mich hat es auch, genau wie bei Chris, fasziniert, dass das Leben eines Menschen so extrem und so umfangreich von Gewalt und von Verbrechen bestimmt sein kann.
Ja.
Von also, einer einzigen Person. Also es ist, er hat genug verbrochen. Das würde für 2 Leben oder für 3 Personen reichen, so ungefähr.
Genau, wir sprechen heute übrigens auch über den frühesten Fall, über den wir bisher geredet haben. Wir reden hier nämlich von einem Zeitraum von 1883 bis 1931. Und Ich kannte den Vampir von Düsseldorf vorher auch noch nicht, also beziehungsweise was heißt auch, ich kannte ihn wahrscheinlich als einziger vorher noch nicht. Hab vielleicht mal irgendwo den Begriff gehört, aber Peter Kürten an sich jetzt nicht. Ich muss auch dazu sagen, dass der Name an sich, sein eigener Name, so vergessbar ist und vielleicht auch seine eigene Gestalt, dass ich direkt vor der Aufnahme Dominik wieder fragen musste, wie hieß der eigentlich nochmal. Aber das könnte eben auch damit zusammenhängen, dass er so lange seine Taten durchziehen konnte, ohne irgendwo jemals so richtig aufzufallen. Also sein ganzes Erscheinungsbild bis hin zum Namen. Als ich seine Geschichte gelesen habe, war ich auch wirklich schockiert und vieles davon kam mir so bekannt vor. Also ich dachte irgendwie, diese ganzen Sachen hier, das klingt, als hätte man es irgendwo aus einem Roman oder irgendwas anderem rausgeschrieben. Und dann kam ich erst zu diesem Punkt, wo ich erfahren habe, okay, das ist der erste Mörder, der tatsächlich als Serienmörder bezeichnet wurde. Und man findet in seiner Biografie all diese Sachen, die später in Popkultur, in Fiktion und so weiter für Serienmörder benutzt werden. All diese, seine Vergangenheit, die Art, wie er seine Taten aufgebaut hat, wie er langsam zu dem wurde, was er ist und sein Vorgehen und so weiter, kam ja alles so bekannt vor. Und das liegt daran, dass er wahrscheinlich sowas wie der Prototyp dafür ist.
Das ist quasi vergleichbar, wenn in Amerika wird ja meistens immer diese Fälle mit William H. Macy, hätte ich beinahe gesagt. Wie heißt denn der nochmal, der Clown-Killer?
Weiß ich
William H. Macy ist der Schauspieler.
Wayne Gacy.
Ja. oder auch Ted Bundy gibt es ja auch noch. Das sind ja immer so die Prototypen in den USA. Und Peter Kürten ist quasi tatsächlich so der deutsche Prototyp-Serienmörder, wie du es schon geschrieben hast, der dann halt auch Vorbild für viele popkulturelle Verarbeitungen war. Und da steckt wirklich tatsächlich alles drin. Und wie gesagt, man kann eigentlich kaum fassen, was dieser Mann eigentlich alles Schlimmes verbrochen hat. Aber man, es ist auch nicht verwunderlich. Also ich hatte mir, als ich mir die ganzen Stories durchgelesen habe, und es ist wirklich eine enorme Masse, die wir heute auch gar nicht so im Detail alle wiedergeben können, aber ich habe mich versucht, so ein bisschen in die Zeit reinzuversetzen. Mhm. Das Ganze, die schlimmen Taten, ich meine, schlimm sind alle seine Taten, aber die große Mordserie, mit der wir uns später ja noch ein bisschen genauer beschäftigen werden, fand ja während der Weimarer Republik statt, und ich habe mir das dann so vorgestellt, wie das alles sein kann, dass zum Beispiel dieser Mann so lange, er war ja zwischenzeitlich auch im Gefängnis, aber für diese Mordserie, das ist ja einfach ein Jahr lang quasi keinem so wirklich aufgefallen, dass er da mordend durch Düsseldorf zieht. Und ich habe mir das so vorgestellt, bildlich, wie das gewesen sein muss und auch wie die Polizei dort gearbeitet hat. So, ich habe erfahren, dass da zum Beispiel damals die Presse kaum eingespannt wurde in die Ermittlungsarbeiten zum Beispiel. Es wurden jetzt nicht irgendwelche Täterbeschreibungen oder Phantombilder in der Presse gezeigt und irgendwelche Beweisstücke erwähnt. Und generell hatte die Polizei auch noch nicht diese Möglichkeiten, auch aus technischer Hinsicht, die sie heute hat. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es auch schwierig war für jemanden, der, wir können es ja schon mal vorwegnehmen, zumindest für 9 Morde angeklagt wurde später. Er hat ja natürlich noch viel mehr Verbrechen begangen, aber dass das passieren kann, dass jemand so lange ungestraft davon kommt, einfach weil die Möglichkeiten gar nicht bestanden, den Mann vielleicht so schnell hinter Gitter zu bringen.
Und wir haben auch wieder, wie in anderen Fällen schon, die Tatsache, dass er in Verdacht gekommen ist, also er war schon, ich glaube, mehr als einmal sogar im Verdacht der Polizei, aber das wurde dann wieder verworfen, also es ging sogar so weit, dass Nachbarn befragt wurden, aber es gab eben auch so viele andere Verdächtige noch, und das hatten wir jetzt schon in mehreren Fällen bisher.
Es war aber auch recht spät, was ich gelesen habe. Also er hat ja angeblich schon sehr, sehr früh mit schweren Verbrechen, mit Mord und so angefangen. Und dafür, dass er viele Verbrechen begangen haben soll, die man ihm nie nachweisen konnte und die in der Zeit passiert sind, die auch so ein bisschen dem Muster entsprochen haben, hat er, glaube ich, schon sehr, sehr oft Glück gehabt und wurde auch sehr, sehr lange Zeit gar nicht in Verdacht genommen, obwohl er ja teilweise wirklich auch schon von Anfang an zu den Tatorten nochmal hin ist danach, um sich da irgendwie an dem Aufruhr, den das in der Bevölkerung und bei den Polizisten auch verursacht hat, um sich da zu ergötzen und um sich da so einen Lustgewinn zu verschaffen. Mhm. Also er hatte sehr viel Glück gepaart mit, was Chris eben sagt, die Zeit damals, das waren halt die Polizei, aber die hat halt noch absolut in den Kinderschuhen gesteckt und man hatte einfach nicht die Möglichkeiten und hätte auch gar nicht, hätte ihn noch gar nicht so verfolgen können, wie das heute in der modernen Zeit der Fall ist.
Aber was ich mich dabei frage, er muss doch eigentlich trotzdem irgendeine Art von Akte gehabt haben. Und in dieser Akte muss ja gestanden haben, wie oft er schon im Gefängnis war, was ja wirklich sehr oft vorkam. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es waren mindestens 5, oder?
Das wirft man tatsächlich auch den Ermittlern, auch hat man später, als man sich diese Akten angeguckt hat, wirft man das den Ermittlern auch vor, dass sie, es gab ja zum Beispiel diesen einen Mord an dem einen Kind, was halt direkt in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihm passiert, geschehen ist. Mhm. Und er hatte damals ja schon diese ganzen Kleinstdelikte, und was heißt Kleinstdelikte, die hatten sich ja so summiert, dass er ja auch dafür schon teilweise 6-7 Jahre im Gefängnis war. Und man hat gar nicht in Betracht gezogen, dass er, obwohl er auch schon solche Belästigungen und sowas in der Vergangenheit getätigt hatte, hat man ihn gar nicht in Betracht gezogen. Also da kann man auch wie immer bei True Crime Germany, auch der Polizei und den Ermittlungsarbeiten wieder ein paar Vorwürfe machen, definitiv.
Ein anderes Problem war aber auch, dass es immer wieder andere Verdächtige gab, die dann verschiedene Taten gestanden haben. Also es gab diesen einen, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, über den werden wir bestimmt nochmal stolpern, der gleich mehrere Taten gestanden hat, die er gar nicht begangen hat, stellvertretend dann für Peter Kürten. Und wir hatten dann aber auch noch andere Verdächtige in verschiedenen Fällen, also mal den Onkel und mal andere Verwandte an bestimmten Morden. Und da frage ich mich eben auch, also ich habe das nirgendwo ausdrücklich so geschrieben gesehen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass damals auch noch mehr als heutzutage natürlich viele Geständnisse erzwungen wurden. Also dass es dann vielleicht wirklich zu diesen falschen Geständnissen kam, die wiederum dazu geführt haben, dass er in bestimmten Fällen nicht verdächtigt wurde, weil die erzwungen wurden, also weil da einfach die falschen Personen eingesperrt wurden, einfach weil irgendein Täter einfach her musste.
Man muss hierbei auch betrachten, dass er, wie gesagt, Dominik hat ja eben schon gesagt, das ist quasi in den Kinderschuhen noch gewesen, Ermittlungsarbeit. Tatsächlich ist Peter Kürten auch der Erste, zumindest in Deutschland.
Übrigens ein sehr böses Wortspiel in dem Zusammenhang.
Inwiefern?
Er hat viele Kinder getötet.
Ja. Ja, okay. Es ist tatsächlich der erste Fall, bei dem tatsächlich ein Täterprofil, also ein Profiling erstellt wurde in Deutschland, was ja damals auch völlig unüblich war. Und da sind wir auch schon wieder bei einem Thema, was du eben schon gesagt hast, es gab halt viele erzwungene Geständnisse, beziehungsweise Leute, die einfach gesagt haben, hier, ich habe das gemacht, obwohl Peter Kürten es war. Aber es waren auch die Taten selbst, die Polizei zum Verzweifeln brachte. Also es war halt, er hatte zwar, wir können ja mal kurz etwas genauer auf seine Taten eingehen, er hat halt hauptsächlich Frauen und Kinder getötet, Peter Kürten, und dabei immer Stichwaffen benutzt meistens. Also er hatte eine sogenannte Kaiserschere, das war wohl so die Versinnbildlichung seiner Taten, das war so die bekannteste Tatwaffe, die er benutzt hat. Er hat aber auch einen Dolch benutzt und einen Hammer. Aber es sind zwar so ähnliche Waffen, aber sie sind doch drei unterschiedliche Waffen und haben in der Summe kein genaues Profil ergeben, dass man sagen könnte, okay, da ist einmal, der wurde mit dem Messer ermordet, der wurde mit dem Messer ermordet. Nee, es waren halt immer unterschiedliche Waffen. Und dazu kam noch die Komponente, dass er mal sexuell tätig wurde und mal nicht. Das heißt, auch dort konnte kein genaueres Motiv zur Erkennung gebracht werden. Also das hat die Arbeit für die Polizei doch schon ziemlich schwierig gemacht.
Genau. Ich glaube auch damals, Chris, du hast ja gerade gesagt, man muss sich mal in die Zeit zurückversetzen, als das passiert ist. Das war die Weimarer Republik. Das war teilweise Anfang der 1900er Jahre, auch schon zu einer Zeit, als die Leute noch viel, viel leichter zu beeindrucken waren als heute. Ich meine, heute, man liest viel, man hört viel, die Medien schießen einen zu mit verschiedenen Bildern und das gab es alles überhaupt nicht. Damals gab es Zeitung und vielleicht in den frühen oder in den späteren Jahren dann schon Radioempfänger, aber zu der Zeit, da gab es einfach mal nur die Zeitung als Medium, wo man sich informieren konnte. Und als dann so langsam die ersten Filme kamen, ich denke da immer so an F.W. Murnaus Nosferatu, der ja in der Zeit entstanden ist. Wenn man sich das vorstellt, dass den vielleicht Leute damals gesehen haben, den Film, und dann in Verbindung mit diesen Meldungen von Peter Kürten gelesen haben, dann ist es noch viel leichter nachzuvollziehen, warum da so eine Hysterie entstanden ist und warum auch viele Leute wahrscheinlich dann angefangen haben, irgendwelche Falschgeständnisse abzulegen oder warum auch Geistesgestörte oft falsche Geständnisse abgelegt haben. Ich glaube, das waren einfach die Eindrücke, die da entstanden sind. Die sind mit denen heute einfach nicht mehr zu vergleichen. Und wenn jemand aus den 20er Jahren einen Film über einen Vampir sieht, der ja für damalige Verhältnisse unfassbar war, das war ja was nie da gewesen ist, was da die Leute das erste Mal in bewegten Bildern gesehen haben. Ich glaube, sowas spielt auch eine große Rolle in der, wie der Fall sich gestaltet hat und wie sich dieser Mythos um diesen Menschen aufgebaut hat.
Den Zusammenhang mit Nosferatu habe ich gar nicht gesehen, aber das stimmt tatsächlich. Der Film kam ja so ungefähr, weiß nicht, fünf, sechs Jahre ungefähr vor dieser Tat, die ihn ja als Vampir von Düsseldorf bekannt gemacht hat, nämlich, dass er das Schwanenblut getrunken hat, scheinbar ja auch Blut von einigen Opfern. Ich frage mich, ob es da irgendwelche Zusammenhänge gibt, also für ihn auch diese Inspiration. Ich weiß nicht genau, ob jetzt jemand aus seinen Verhältnissen ein sage ich jetzt mal, üblicher Kinogänger war, aber eventuell könnte man da wirklich Verbindungen aufbauen.
Also es gibt diese eine Aussage, also es gibt ja tatsächlich noch einen Überlebenden, seine Opfer sozusagen, den es heute auch noch gibt, also vermutlich der letzte lebende Zeuge, der Peter Kürten in Realität erlebt hat. Und da gab es ein paar nette Artikel zu. Und da gab es auch noch ein paar Einblicke in ein paar Ermittlungsakten und so weiter. Und da stand zum Beispiel drin, dass Peter Kürten tatsächlich vom Blut sexuell erregt war. Also das war so, das war, also die Inspiration kam jetzt vermutlich nicht unbedingt vielleicht von dem Film. Das war einfach sein Fetisch, Blut.
Klingt aber unüblich, ja. Weil seine häufige, also das, was häufiger immer wieder berichtet wird, ist, dass er Frauen gewürgt hat. Und
das war sein Liebesbekunden. Dieses Wirken war sein Liebesbekunden.
Ja, aber eben, man hätte ja von jemandem, der vom Blut erregt wird, eher damit gerechnet, dass er eben irgendwelche, ich weiß nicht, was genau er machen könnte, aber eben um Blut zum Vorschein zu bringen. Und seine übliche Vorgehensweise beim Sex war ja eher das Wirken. Und ja. das finde ich, spricht so ein bisschen dagegen. Also ich weiß nicht.
Das hat er teilweise danach auch noch gemacht. Also man liest da auch viel Widersprüchliches. In manchen Berichten liest man davon, dass er teilweise Sodomie betrieben hat mit toten Tieren, Sex hatte, dass er mit seinen Opfern vor dem Tod Sex hatte, danach Sex hatte, dass er teilweise während des Sex mit dem toten Opfer Blut aufgenommen hat, was er dann wieder erbrochen hat. In anderen Fällen liest man, dass es da keine Belege dafür gab. Das ist, glaube ich, sehr schwierig, das noch nachzuvollziehen, weil vieles hat er dann auch ja selber gestanden zum Schluss. Aber ich habe das auch gelesen, Chris, das war, glaube ich, der Mann, der dann von seinem Freund gerettet worden ist.
Genau.
Der dann irgendwie von seinem, wo der Freund dann kam und gesagt hat, lauf weg, ja. Geschrien hat, lauf weg, und Peter Kürten ist dann auch getürmt. Das hat man übrigens auch schon sehr, sehr oft gesehen, dass Peter Kürten jemand war, der bei der kleinsten Störung sofort die Flucht ergriffen hat. Also das habe ich sehr oft gelesen. Er ist ja auch in vielen Fällen überrascht worden und konnte die Tat nicht zu Ende bringen, dass er dann angefangen hat, Frauen zu würgen, teilweise auf die eingestochen hat und dann aber überrascht worden ist und dann fliehen musste, aber nie erkannt worden ist dabei.
Die Frage, die ich mir stelle, und die werfe ich mal an den Raum, wir gehen ja gleich nochmal ein bisschen genauer auf seine Taten ein, aber wo du gerade bei dieses Thema ansprichst, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob Peter Kürten jetzt eher ein sorgfältiger Mörder ist, der versucht, seine Spuren zu beseitigen, oder ob er eher ein fahrlässiger ist, weil er halt immer so viele Spuren übrig gelassen hat, dass er mehrfach den Tatort noch aufsuchen musste. Ich finde es eigentlich ziemlich interessant bei ihm, weil es wirkt so, er hat halt oft seine Taten begangen, ist dann in derselben Nacht oder am nächsten Morgen sofort wieder zum Tatort zurück und hat dort Sachen bereinigt und dann wieder was da vergessen und da vergessen, aber es wirkte teilweise aber auch so, dass er, wie gesagt, man muss immer bedenken, wir schreiben den Anfang des 20. Jahrhunderts, da war es halt noch nicht so mit Spurensuche und Forensik etc., dass er sich aber auch wieder Gedanken gemacht hat, die vielleicht gar nicht so nötig waren unbedingt. Wie findet ihr das?
Also ich denke, dass er eher ein gewissenhafter Mörder war, weil seine Vorgehensweisen waren eben wirklich immer, er war nicht unbedingt in dem Sinne impulsiv, also er hat sich nicht auf irgendwelche Opfer gestürzt, wobei wir das auch hatten, dass er einfach mal einem Mann im Park begegnet ist und ihn einfach angegriffen hat, also solche Sachen hatten wir auch, aber vieles war eben, dass er immer wieder mit verschiedenen Frauen angebandelt hat, immer ähnliche Vorgehensweisen hatte, sie dann eine bestimmte Entfernung weit weggelockt hat, beziehungsweise auch von potenziellen anderen Menschen weggelockt hat und dann später zum Beispiel noch versucht hat, Leichen zu verbrennen. Ich glaube, das sind jetzt natürlich alles Spekulationen, aber dass, wenn man jetzt versucht, sich zumindest in die Zeit reinzuversetzen und in die Gedanken von Menschen zu der Zeit, dass für diese Zeit tatsächlich sorgfältig war. Weil du hast ja gerade gesagt, sowas wie Spurensicherung und so weiter kam noch gar nicht in den Sinn. Also ich denke, da war dieser Gedanke einfach nicht da, dass man irgendwas Bestimmtes mit einer Leiche noch machen muss, damit sie für immer verschwindet. Weil wenn er nicht mit der Leiche gesehen wird, dann kann es niemand mit ihnen in Zusammenhang bringen. Also warum soll er sich um die Leiche kümmern?
Ich sehe es ein bisschen zwiegespalten tatsächlich. Weil, also ich glaube, er war massiv geistesgestört von Anfang an. Und deswegen liest sich das auch oft so, wenn man die Berichte so verfolgt, so, dass er hat es mal hat er dran gedacht irgendwie, hat versucht es so ein bisschen zu planen, so liest sich's, und mal ist es einfach so passiert, dann war es wirklich ein Impuls, da hat er jemanden gesehen, der in sein Muster gepasst hat, ist dem irgendwie hinterhergelaufen, dann hat es mal geklappt, mal nicht, mal kamen Leute, dann musste er wieder umschwenken, dann ist er wieder zurückgelaufen, mal hat es dann funktioniert und er konnte denjenigen oder diejenige dann umbringen. Und mal ist er dann nochmal zum Tatort hin. Einmal hat er ja sogar irgendwie hat eine Frau überfallen, die dann aber noch gelebt hat, die dann auch noch in ihre Wohnung gekrochen ist, die hat er dann, da ist er dann auch nochmal hin, dann hat er die irgendwie in einer Baugrube versteckt, hat noch geguckt irgendwie, ob man die von außen sieht, dann ist er wieder heim, dann ist er wieder hin, hat die verbrannt und also es ist, wie Chris auch gesagt hat, in der Zeit, oder wie du gesagt hast, Toni, in der Zeit war das, glaube ich, alles noch nicht so das Thema. Also da hat man sich, da musste man sich nicht wie heute, wenn man so eine Tat plant, erstmal ewig lang mit damit auseinandersetzen. Also so als gesunder Mensch macht man sich ja die Gedanken, wie muss ich vorgehen oder was muss ich machen, damit man mir nicht auf die Schliche kommt und damit man diese Tat nicht aufdeckt. Und damals war das, glaube ich, irgendwie einfach nicht so das Thema. Man musste sich diese Gedanken noch nicht machen. Und deswegen hat er sie sich in vielen Fällen wahrscheinlich auch einfach nicht gemacht und hat einfach nach eigenem Gusto und nach Lust und Laune dann einfach Leute umgebracht, ohne sich da irgendwie großartig vorher drüber oder bewusst zu machen, wo kann ich das am besten machen, damit die Wahrscheinlichkeit entdeckt zu werden gering ist.
Ja, was bei Kürten? Er hat ja recht letztendlich. Also ja. Er wurde ja mit den meisten dieser Morde letztendlich nicht entdeckt. Wo er dann wirklich fahrlässig war, würde ich sagen, zum Beispiel im Zusammenhang mit seiner späteren Frau, die ihn ja immer wieder mit anderen Frauen erwischt hat, zwar nichts von den Morden wusste, aber eben schon, sie hätte theoretisch zur Polizei gehen können, aus dem einen oder anderen Grund. Aber da muss sich dann auch wieder in eine andere Zeit versetzen und sich fragen, hätte man eher der Frau oder dem Ehemann geglaubt.
Ich glaube, dass das Kürten, das auch vielleicht auch das Besondere an ihm ist, eine extreme Außenwirkung gehabt haben muss, weil wir hatten zum einen schon am Anfang erzählt, dass er zwar öfter unter Verdacht stand, aber man hinter dieser gepflegten, freundlichen Erscheinung nie einen Mörder vermutet hätte. Genauso muss es ja auch hier gewesen sein. Also seine hauptsächlichen oder ja der Großteil seiner Opfer waren halt weibliche Personen, Frauen aus jedem Alter, auch aus Kindesalter teilweise. Und sie müssen ja auch, jetzt die Kinder nicht, aber zumindest die Frauen eine gewisse Hinneigung oder Zuneigung zu ihm empfunden haben, zumindest auf den ersten Blick, weil die Frauen, wenn man sich die ganzen Abläufe mal durchliest, stellt man fest, dass es ja mehr oder weniger, er schleppt die Frauen ja ab. Mhm. Also sie haben ja schon ein gewisses Interesse an ihm, sie gehen ja, größtenteils sind sie ja alle freiwillig mit ihm mitgegangen, sei es in seine Wohnung, sei es in den Wald oder sei es woanders hin. Und da muss er ja schon eine gewisse Attraktivität auf die Frauen auch ausgestrahlt haben und hat sich so auch das Vertrauen erschlichen, seine Opfer. Irgendwie seine Frau hat später berichtet, dass ihn viele Frauen auch für 15 bis 20 Jahre jünger gehalten haben, weil er halt sich geschminkt hat zum Beispiel.
Ja, und er hat, glaube ich, auch seine, er hat ja selbst behauptet gegenüber Frauen, dass er jünger wäre, als er eigentlich ist. Man kann sich übrigens auch Fotos ansehen von Peter Kürten. Ich würde sagen, Attraktivitätsgrad mittelmäßig. Aber was man auf jeden Fall weiß, ist, dass er sich immer gepflegt nach außen begeben hat und das vielleicht gut ankam.
Ich glaube, das war auch einer der Gründe, weshalb man ihm nicht auf die Schliche kam. Das ist immer wieder angeführt worden, dass er halt wesentlich jünger aussah, als er war und dass die Leute natürlich, die überlebt haben, ihn auch als jünger beschrieben haben. Und deswegen hat man halt nach jemandem Mitte 20 gesucht und nicht nach jemandem Ende 40 oder Mitte 40, der er dann tatsächlich war. Und er hatte auch viel Glück. Es wurde auch von dem Ermittler, der hat dann auch irgendwie zum Ende hin noch gesagt, das ist fast schon satanisches Glück, was er hatte, weil er eben so oft eigentlich schon hätte entdeckt werden müssen und überführt werden müssen, aber immer hat irgendwas dazu geführt, dass er eben doch davon kommen konnte. Und er wurde ja auch oft gesehen, aber irgendwie hat ihn dann niemand so genau beschreiben können. Dann haben ihn die Leute als zu jung eingeschätzt. Dann mal wieder ist er mal am Tatort gewesen und ist dann wäre fast gefasst worden, ist aber dann durch irgendeinen Zufall auch wieder entkommen. Also es ist unglaublich zu lesen, dass jemand mit so viel Boshaftigkeit in sich, dass der so viel Glück haben konnte über so viele Jahre hinweg.
Ja, das stimmt. Wir hatten ja vorhin schon angedeutet, dass er für die, was man heutzutage zumindest verwendet, als typische Kindheitsgeschichte für einen Serienkiller. Zu diesem Punkt, er ist in einer sehr großen Familie aufgewachsen, also er hatte 13 Geschwister und war das drittälteste davon. Und was auf jeden Fall sofort durchschimmert und wahrscheinlich jeder als eine der Ursachen für seine Taten sehen würde, ist sein Vater, der ja die ganze Familie im Prinzip terrorisiert hat, ihn oft geschlagen hat. Er hat dann später auch im Betrieb seines Vaters gearbeitet, wo ebenfalls die Lehrlinge zu der Zeit noch geschlagen werden durften, ja. Was sicher auch ordentlich gemacht wurde.
Und wir reden, unterbreche dich kurz, und wir reden hier tatsächlich nicht von dieser, von diesem, was früher ja, wenn man ehrlich ist, ja tatsächlich zu dieser Zeit wahrscheinlich üblich war, dass halt dem Vater ja mal die Hand ausgerutscht ist, etc. Der Vater, wie du schon gesagt hast, Terror ist hier wirklich der richtige Begriff. Also er hat sich wirklich an den weiblichen Geschwistern sexuell vergangen. Er hat die Kinder blutig, blau, schwarz, blutig geschlagen bis zum geht nicht mehr und sie misshandelt und halt dazu auch noch gesoffen wie ein Loch. Also das muss richtig schlimm gewesen sein. Also so, man gibt so ein paar Schilderungen auf ein paar Aufzeichnungen, in der er selbst über seine Kindheit wohl geredet hat. Und das, da möchte, glaube ich, niemand tauschen.
Nee. Und das andere, was wir,
was ich noch was ergänzen wollte, also was ich auch gelesen habe, er hat sogar angeblich die Kinder gezwungen, beim Sex mit der Mutter zuzuschauen. Genau. Hat die Mutter vergewaltigt, während er die Kinder irgendwie, wenn die Kinder daneben standen und sich das anschauen mussten. Also ich denke, das beschreibt schon ganz gut, nochmal abseits von dieser körperlichen Gewalt, die damals so ein Stück weit ja zur Tagesordnung gehört hat. Das beschreibt aber nochmal ganz gut, was Peter Curtins Mensch für ein Vater war und wer wohl auch in jungen Jahren schon sein Lehrmeister war,
was von Gewalt und was sein Vater für ein Mensch war.
Verbrechen angeht, ja.
Was ich interessant finde bei der Sache noch, bevor du weiterredest, Toni, dass sein Vater ja dann auch mal verurteilt wurde, aufgrund einer Anzeige, weil er sich an der Tochter vergangen hat, was tatsächlich damals, ich habe da noch ein bisschen nachrecherchiert, unüblich war, dass dort wegen häuslicher Gewalt etc. überhaupt was getan wurde von der Polizei, weil damals war es halt wirklich so, was in den eigenen vier Wänden passiert, das bleibt da auch und das hat keinen außerhalb zu interessieren, auch nicht die Polizei. Und deswegen fand ich das einen ganz interessanten Aspekt, dass der Vater tatsächlich verurteilt und verurteilt wurde und in Zuchthaus musste deswegen.
Genau. Wir hatten ja gerade diese Situation, was ich zum Beispiel nicht wusste, dass der Vater die Kinder dabei hat zusehen lassen, wie er die Mutter vergewaltigt. Wir hatten ja vorhin darüber geredet, hat er Blut getrunken, weil es ihn erregt oder weil es ihn nicht erregt? Und Dominik hat, glaube ich, gesagt, dass er Peter Kürtner als extrem psychisch gestört oder wie hast du es genannt, sehen würde.
Geistesgestört, also extrem geistesgestört auf jeden
Fall. Extrem würde ich in dem Fall nicht unbedingt sagen. Also extrem natürlich so, wie wahrscheinlich jeder kranke Serienmörder in dem Sinne. Und kranke meine ich in dem Sinne jetzt eben wirklich psychisch kranke. Aber ich denke, auch die Frage eben, ob ihn das Bluttrinken erregt oder nicht, hängt natürlich davon ab, überhaupt welcher psychologischen Strömung glaubt man jetzt. Also glaubt man Freud, dann ist ja sowieso jede Handlung des Menschen irgendwie sexuell begründet und ich glaube, das kann man hier dann eben auch sagen, also das gehört sicher auch dazu und auch all seine anderen Taten kann man natürlich auf diese Art begründen, also irgendwo muss natürlich dieser Instinkt herkommen und dieses Verlangen überhaupt töten zu wollen und das in verschiedenen Situationen auch tun zu müssen. Man kann ja jetzt nie sagen, dass er aus irgendeinem Grund in die Ecke gedrängt wurde, jemanden töten zu müssen, so war es nicht und er hat, glaube ich, einmal hat er, glaube ich, ein Opfer, das entkommen ist, nochmal aufgesucht oder vielleicht sogar gar nicht. Also in dem Sinne handelt er schon irgendwie aus Instinkt heraus, weil er eben so ein bestimmtes Verlangen hat. Und all diese Sachen finden wir eben wirklich hier wieder. Ich will nur dieses extrem psychisch gestört abgrenzen, weil das natürlich auch nochmal so eine juristische Sache ist. Also wenn man jetzt sagt, er ist extrem gestört, dann könnte man wieder sagen, ist er überhaupt dafür verantwortlich, was er tut.
Also nachgewiesen wurde es ja, um mal kurz vorwegzugreifen, dann später bei der Verurteilung wurde ja gesagt, dass er eben keinerlei Anzeichen, also offiziellerweise von Geisteskrankheit etc. hat und dass er voll verantwortlich für seine Taten ist. Ja, widerspricht sich so ein bisschen, aber ich denke mal, wer so viele Straftaten begeht, der kann halt nicht klar im Kopf sein. Ich meine, und das würde die Sache, wenn, dann nur eigentlich noch grausiger machen, wenn er das halt wirklich bei vollem Bewusstsein und mit voller Absicht und ohne irgendwie, dass irgendwas in seinem Kopf falsch läuft, macht. Also das würde es eigentlich nur noch grausiger machen.
Aber genau das will ich abgrenzen. Also es geht gar nicht darum, ob in seinem Kopf muss natürlich irgendwas falsch laufen, dass er dieses Verlangen zu töten hat, aber ich glaube schon, dass er alles bei vollem Bewusstsein getan hat. Also da will ich psychisch extrem gestört, würde ich in dem Sinne abgrenzen, seine Vorgehensweisen, also dass er wirklich mit Frauen erst angebandelt hat und gewartet hat bis zu dem Mord. Er war eben nicht rein impulsiv. Also es ist nicht so, dass er in einer Art Trance gehandelt hat oder aus plötzlicher Wut heraus. Aber das kam eben ein, zwei Mal vor. Nee, aber
nee. Ja. Warte mal, er hat, also ich finde, da muss ich jetzt, würde ich jetzt widersprechen, weil man mir erkennt eben doch, dass er doch sehr impulsiv und oft sehr spontan handelte, weil er manchmal innerhalb von einer Nacht mehrere zufällige Opfer angegriffen hat. Wenn es bei dem nicht geklappt hat, ja okay, dann schnell den nächsten halt. Genau. Also dass es halt nicht so, so bedacht war, dass er wirklich gesagt hat, okay, der ist jetzt geflohen, egal, gehe ich ein paar Straßen weiter, okay, da ist der nächste, bringe ich halt die um. Also das kam tatsächlich mehrfach vor, dass er innerhalb einer Nacht zwei, drei Mal versucht hat, jemanden umzubringen.
Aber ich glaube, das war nicht aus irgendeinem Kontrollverlust heraus, sondern aus dem gleichen Grund, warum jemand, der vielleicht eine gewisse, wie nennt man das, eine Essstörung hat, unbedingt, oder na, das ist schon ganz übertrieben, einfach ein ganz normaler, weiß ich nicht, Samstagabend, wo jemand besonders viel Alkohol getrunken hat und dann unbedingt einen Hamburger von McDonald's haben will. Und dann ist das McDonald's geschlossen oder er findet es nicht und muss unbedingt woanders was essen. Also ich glaube, man kann das eher damit vergleichen, auch wenn das natürlich gewissermaßen verharmlosend klingt. Aber eigentlich will ich genau das Gegenteil sagen, nämlich, dass er nicht aus, ich glaube nicht, dass er eben in irgendeiner Weise, naja, fremdgesteuert wird, wie man es jetzt bei anderen psychisch Erkrankten sagen kann, dass sie halt wirklich in dem Sinne einfach nicht genug IQ besaßen zum Beispiel, um das, um zu wissen, was sie gerade tun, sondern ich glaube, er wusste immer, was er gerade tat, aber natürlich musste er halt trotzdem immer noch diesen Instinkt irgendwie befriedigen, wie jemand, der jetzt unbedingt Fastfood essen möchte.
Also ich habe auch nicht gemeint mit extrem geistesgestört, dass er nicht im Vollbesitz seiner Sinne war, also die Taten begangen hat, das glaube ich schon, aber mit extrem geistesgestört habe ich gemeint, dass ihm komplett jegliches Gefühl für Empathie oder für seine Opfer, das ging ihm ja komplett ab. Er hatte ja von Beginn an nie irgendwie so das Gefühl, das, was ich jetzt mache, damit schädige ich wirklich jemand anderem. Und es war ihm einfach komplett egal. Er hat Leute umgebracht, es waren Kinder dabei, es war ihm, er hat da null Reuegefühl oder irgendwas gehabt, sondern der hat die wie Vieh einfach abgeschlachtet. Und da gehört schon eine massive Störung dazu. Also wie, in welcher Art und Weise, das kann man natürlich nicht sagen, aber für mich gehört da eine massive Störung dazu, die mit Sicherheit auch in seiner Kindheit und in den jungen Jahren begründet war, um so, zu sowas fähig zu sein. Sowas macht kein gesunder Mensch, das funktioniert einfach nicht.
Aber es ist letztlich sogar das ganze Gegenteil davon. Es ist ja so, dass er sich wirklich auch mit seinen Taten, dass er sich daran ergötzt hat. Also es gibt ja noch diese Berichte darüber, dass er selber nach seinen Taten dann wieder zurück zum Tatort ging und sich unter die Leute gemischt hat, die gerade darüber diskutiert haben, was ist denn hier passiert, wer kann das nur gewesen sein, dass er teilweise sogar mit den Polizeibeamten darüber geredet hat, dass er sich einfach unter die Schaulustigen gestellt hat und dass er sich dann innerlich auch darüber, also mit, ja, gut, er hat sich nicht gegenüber anderen mit seinen Taten gebrüstet, aber es war eine innerliche Genugtuung für ihn, dass er halt diese Taten begangen hat und dass es so ein Aufsehen erregt hat, dass alle Leute teilweise ja sogar wirklich über die Stadtgrenzen hinaus, sogar bundesweit über diese Taten diskutiert haben.
Er war sogar am Grab von einem Opfer, das habe ich auch gelesen, war er mehrmals und hat sich dort selbst befriedigt. Also er hat wohl irgendwie ein Opfer gehabt, das hat er eingebuddelt selbst und ist dann mehrfach zu dem Grab hin, das er da ausgehoben hat und hat sich da befriedigt, weil ihn das so erregt hat, dass da jemand lag, dem er des Lebens beraubt hat.
Er hat sogar das Dagobert-Spielchen schon leicht drauf gehabt, indem er tatsächlich Skizzen mit den Grabstellen, also gerade diese Tat, die du gerade beschrieben hast, mit dem, wo er das Opfer vergraben hat, dass er eine Skizze mit der Grabstelle an eine Zeitung weitergeschickt hat. Das ist sogar mehrfach vorgekommen. Also das ist ja auch nochmal wieder so ein ganz anderer Aspekt in der ganzen Sache.
Ja, genau. Ansonsten jetzt zum Punkt Kindheit, also mir fallen da eigentlich nur zwei wirklich grobe Sachen ein, auch sehr üblich, würde ich sagen, für das, also zumindest für das typische Bild eines Serienmörders, er hat Tiere getötet, speziell hat er mit 5 Jahren zwei Welpen in einem Bach ertränkt und weitere Tiere dann in seiner Jugend mit Messerstichen verletzt. Und die andere
die Welpen hat er allerdings, also das war ein wie sagt man, ein Hundefänger, mit dem er die zusammen ertränkt hat. Also es hatte, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob damals Hundefänger, glaube ich, noch, also das war ja so eine offizielle Arbeit, glaube ich auch. Gut, also nicht nur damals, gab es auch später noch. Aber ich glaube, die mussten auch umgebracht werden, die Tiere, aber er fand das gut und er hat da mitgeholfen.
Ja, und vor allem war er 5 Jahre alt. Also ja. Selbst wenn das gemacht werden musste. Also ich denke schon, dass das sicher noch eine gewisse Verbindung damit hat. Und die andere Sache, die sich auch durch sein Leben zieht, sind immer wieder Diebstähle und später dann Raubüberfälle. Also dass er sich so über Wasser gehalten hat, auch das kam bereits in seiner Kindheit schon vor. Vielleicht nicht Raubüberfälle, aber Diebstähle.
Hier ist der eine Begriff ganz interessant und ich glaube, besser kann man es gar nicht treffen, dass er ein Gewohnheitsverbrecher, manche würden sogar sagen ein Berufsverbrecher war, dass er einfach sich durch sein komplettes Leben, was wir am Anfang schon gesagt haben, schon jetzt, wir reden noch gar nicht über die Morde, wir reden einfach so darüber, dass er wirklich jeden Tag was gestohlen hat, dass er Leute ausgeraubt hat, dass er Körperverletzungen gemacht hat, dass er Brandstiftung gemacht hat, so unendlich viele Delikte, für die er dann auch natürlich auch bestraft wurde größtenteils. Aber das ist eine ja unermessliche Zahl quasi. Und es führt eigentlich alles in diese Richtung, in die er sich später bewegt hat. Das ist eigentlich quasi diese, seine ganze Vita ist quasi eigentlich schon vorgeschrieben gewesen. So würde man es heute sagen, wenn man all diese Filme kennt und andere Berichte über Serienmörder kennt. Das, was du eben berichtet hast, Toni, mit dem Vater, mit den vielen Geschwistern und dass das Umzüge gab es auch noch viele in der Kindheit. Und dass es schon mit kleinsten Taten anfängt und dass die Karriere ist quasi vorprogrammiert gewesen.
Genau. Es ist ja auch, teilweise liest man ja auch, also es wird ihm zwar nicht nachgewiesen und ich glaube, es hat er auch nie gestanden, aber angeblich hat er seinen ersten Mord ja mit 9 begangen, als er irgendwie den Spielkameraden von einem Floß geschubst hat und als der ertrunken war, ist quasi sein anderer Spielkamerad reingesprungen, dann hat er beide unter Wasser getaucht, so lange bis sie quasi ertrunken sind. Aber das ist sehr, sehr vage, da gibt es keine Belege dafür und ich, wie gesagt, also ich habe auch nirgends gelesen, dass er das selber gestanden hätte, aber das ist so im Allgemeinen, in dem Mythos Peter Kürten wird ihm dieser Mord oft zugeschrieben, aber da muss man
noch, eben... Und sogar noch erweitert. Er hat ja quasi, es gibt ja den Vorfall, dass er irgendwann von zu Hause aus abgehauen ist aufgrund der Gewalttätigkeiten seines Vaters und dass er für, ich glaube, 7-8 Wochen oder 6-8 Wochen tatsächlich weg war, aber in der Zeit in Köln und Düsseldorf in Rheinufernähe sehr viele Kinder ermordet wurden oder einfach verschwunden sind. Genau in diesem Zeitraum, auch da gibt es keine Berichte darüber, dass man das irgendwie in genauer Verbindung mit Kürten gebracht hat. Aber ein Zufall soll es dann doch wohl nicht gewesen sein. Also es gibt zumindest ein paar Aussagen von damals, die gesagt haben, dass das irgendwie kein Zufall gewesen sein kann. Aber nachgewiesen wurde es natürlich nicht. Aber es ist, würde halt passen, dass auch die Geschichte, die du gerade erzählt hast, dass er halt auch im frühen Kindesalter wirklich auch schon zu massiver Gewalt übergegangen ist.
Genau. Er hat auch irgendwie, man liest auch oft dieses Spontane, so dann, er hat irgendein Verbrechen begangen und ist dann auf der Flucht noch an einem Scheunenzuber vorbeigekommen und hat ihn dann noch in Brand gesteckt.
Ja.
Also so das liest man auch oft, dass er dann irgendwie, sei es aus Ablenkung oder sei es, weil er irgendwie da gerade vorbeikam und sich gedacht hat, na, kann ich jetzt noch ein Streichholz reinschmeißen? Aber auch so es hat sich noch eine Gelegenheit aufgetan, das war das, was Chris vorher gesagt hat, die nehme ich doch jetzt einfach mal noch mit. Jetzt habe ich heute nur 2 Leute umgebracht, da hinten sehe ich aber irgendwie einen Scheunenzuber mit trockenem Heu drin, dann stecke ich den einfach noch an, vielleicht schlafen da ein paar Obdachlose drin oder so. Also so er hat alles mitgenommen, was in irgendeiner Art und Weise gegen das Gesetz verstieß.
Genau. Ja, und dann kam ja halt, darauf gehen wir jetzt vielleicht mal doch noch ein bisschen genauer ein, das berühmte Jahr 1929, wo er dann, er war dann halt wie gesagt im Gefängnis für diese ganzen kleineren Straftaten, die er begangen hat, quasi täglich, bis er dann 1929 dann irgendwann nach einer 8-jährigen Haftstrafe wegen Körperverletzung und wegen Brandstiftung etc. freigelassen wurde, begann er dann seine richtige Mordserie. Was ist denn da genau passiert?
Also am 2. Februar 1929 ging es los. Das war der erste Mord, der überliefert wird. Da hat er in Düsseldorf eine Frau umgebracht, die hieß Apollonia Kühn. Man kennt auch an dem Namen die Zeit schon. Und zwar hat er die mit einer Schere erstochen. Also er hat mehrfach auf sie eingestochen und ist da wohl in so eine derartige Raserei verfallen, dass er da wirklich auf die eingehackt hat und das mit so einer Wucht, dass die Spitze von der Schere im Schädelknochen stecken geblieben ist und abgebrochen ist.
Ja, und das ganze Jahr hat sich ja dann quasi wirklich so durchgezogen, dass er einen Mord nach dem anderen begangen hat. Ich scheue mich quasi schon fast davor, da genau ins Detail zu gehen, weil diese Beschreibung der Opfer, der Verletzungen und dem, was da passiert ist, teilweise echt grausig sind und abartig sind, möchte ich eigentlich schon fast gar keinem zumuten. Jedenfalls hat er es in diesem Jahr, nur in dem Jahr 1929, auf satte 9 Morde gebracht und hat bis zu seiner Verhaftung dann später im Mai, glaube ich, noch 20 oder 30 weitere Überfälle gestartet, die alle auch mit Mordabsicht geschehen sind. Und dabei ist er halt immer mit spitzen Gegenständen vorgegangen, Schere durch und vorzüglich halt auf Frauen, aber was halt auch das krank ist, halt auch wirklich auf 5-jährige Kinder teilweise gegangen ist. Ich weiß, einen habe ich mir da nochmal rausgepickt. Das war da hat er auf einem Feld zwei Kinder, die gerade irgendwie von einem Volksfest gekommen sind, aufgegriffen. Eins war 13, eins war 5. Und er hat das eine Kind halt zum Zigarettenholen geschickt, hat es dann mit ins Feld gezogen, hat ihm die Kehle durchgeschnitten und hatte da, glaube ich, auch sogar versucht, das Blut zu trinken von dem einen Kind. Und dann kam halt das andere Kind zurück und hat es halt auch umgebracht, so einfach so aus dem Nichts heraus. Und das ist schon echt krass. Also das hat mich dann auch schon selber persönlich auch beim Nachlesen ziemlich bewegt und ergriffen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das war auch das, was du gesagt hast, Toni. Der erste Mord, das war, hast du vorhin kurz angesprochen, dieser Geisteskranke, dieser Schwachsinnige, wie man damals gesagt hat. Das war wohl so ein stadtbekannter Verrückter, nenne ich es jetzt einfach mal, Johann Stausberg hieß der. Der hat sich zu der Tat, zu dem ersten Mord an Apollonia Kühn, hat er sich bekannt direkt danach. Also der hat gesagt, ich war das, ich habe die Frau umgebracht. Und natürlich hat die Polizei damals gesagt, ja klar, macht Sinn. So, ne? Damit ist der Fall auch für uns erstmal erledigt. Und das lange Zeit war überhaupt nicht klar, dass die Frau von Peter Kürten umgebracht worden ist. Das hat man erst im Nachhinein festgestellt, als man sein Geständnis aufgenommen hat und als er dann gesagt hat, ja, die habe ich auch umgebracht, unter anderem. Und dann hat man diese Scherenspitze, konnte man das nachvollziehen, dass die Schere abgebrochen ist. Und dann hat man das sozusagen im Nachhinein ihm noch zuschreiben können. Aber das hätte, wenn Kürten selber das nicht gesagt hätte, hätte ihm diese Tat auch kein Mensch angedichtet, weil es eben ein anderes Geständnis da gab.
Du hast das gerade so gesagt mit, er hat das gesagt und die Polizei hat dann gesagt, ja, nehmen wir so, aber ich glaube eher, also ich kann mir eher vorstellen, außer da gibt es jetzt wirklich viel mehr Informationen dazu, er war eben der Schwachsinnige in der Stadt, sage ich mal so in Anführungsstrichen, und die Polizei hat sich ihn geschnappt und dann ein Geständnis aus ihm rausgepresst. Also das wäre für mich jetzt das wahrscheinlichere
Szenario. Das klingt logisch. Es gibt ja auch diesen einen, die Geschichte von Dürrenmatt. Es geschah am helllichten Tage, wurde ja später auch ein paar Mal verfilmt. Da ist ja auch so dieses Klischeebild. Ja, okay, da wurde jetzt ein Kind umgebracht. Und da ist aber einer, den eigentlich keiner mag, der gehört nirgendwo zu, der streift hier durch die Gegend, der hat sie nicht alle, der ist ein bisschen irre und der ist natürlich immer, gerade zu der damaligen Zeit, immer der Hauptverdächtige gewesen. Und wenn der dann auch noch ein Geständnis abgibt, übrigens auch wie in dem Film dann, und der, ich habe jetzt den Namen vergessen, wie heißt der noch, Dominik, der Geisteskranke?
Johann Stausberg.
Genau, der hat ja sogar insgesamt 3 Morde von Kürten auf seine Kappe genommen.
Das ist halt das, wo ich dann denke, ich meine, das, was Toni sagt, macht schon Sinn. Natürlich hat man sich damals mit Sicherheit oft solche Leute in Anführungszeichen geschnappt und hat gesagt, okay, du gestehst jetzt, damit wir hier einen vorzeigbaren Mörder haben. Aber dadurch, dass er ja mehrere von den Morden gestanden hat, vielleicht war das auch ein Mensch, der da einfach auch besessen davon war in seiner Geisteskrankheit. Das lässt sich halt nicht mehr zu 100% nachbilden.
Aber ich halte das nur für noch wahrscheinlicher, dass man dann gesagt hat, okay, wir brauchen einfach diese Verbrechen aufgeklärt und keine Panik. Und es spricht sich rum, dass ein Serienmörder da ist, dass man gerade sagt, okay, wir nehmen den noch, der hat das auch noch gemacht. Und das ist nicht mal was damals gemacht wurde. Also es wird heutzutage das
wird heute
auch noch gemacht.
Das beste Beispiel ist doch gerade jetzt der aktuelle Fall mit dem Fall mit Peggy Knobloch, wo, jetzt wollen wir gar nicht auf diese NSU-Geschichte, die sich jetzt in den letzten Tagen ergeben hat, eingehen, aber da wurde ja auch ein geistig Behinderter damals verurteilt sogar und ins Gefängnis gebracht, weil er ein Geständnis abgegeben hat, was er zwar später widerrufen hat und ja mittlerweile auch wieder freigesprochen wurde, aber auch da ist halt immer die Frage, wie sicher ist denn ein Geständnis? Ich meine, jeder kann ein Geständnis abgeben, aber das heißt ja nicht automatisch, dass es wahr ist und unter welchen Umständen das überhaupt zu dem Geständnis kam. Und das wird hier, wie Toni schon gesagt hat, sicherlich ganz gut gepasst haben, wenn da jemand sagt, hier, ich war's und dem ist es sowieso zuzutrauen. Also halte ich auch ich auf Tonis Seite.
Ja, es gibt auch wirklich so, es gibt Videobandaufzeichnungen von Polizisten, gerade in den USA, die dann eben wirklich den zu Verhörenden die Worte in den Mund legen, was eben nicht passieren darf. Ich weiß nicht, so ein Beispiel, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber Making a Murderer gab solche Videoaufzeichnungen so von Polizisten, die sich dann einen Jungen mit niedrigem IQ genommen haben und was sie halt nicht hätten machen dürfen, einfach schon Begriffe verwendet haben und dann später dem Verdächtigen den Mund gelegt haben. Also das ist nicht unbedingt was, das vor 100 Jahren gemacht wurde, sondern aktiv immer noch gemacht wird und ja. Ich denke in dem Fall, aber es soll ja in dem Fall jetzt nicht um Stausberg gehen, deswegen zurück zu unserem Peter. Das klingt auch schon wieder so verharmlosend.
Unser Peter.
Zu unserem Vampir.
Man könnte ja zumindest jetzt mal überhaupt auf seinen Spitznamen Vampir von Düsseldorf eingehen, wie es dazu überhaupt kam. Das ist tatsächlich dann eher eine Geschichte, die eigentlich fast das ist das Komische, das ist eigentlich noch das Abstrakteste an der Geschichte. finde ich. Also an dieser ganzen Vita von Kürten und wie er zu dem Namen Vampir von Düsseldorf kam, ist tatsächlich einfach nur, dass er, ich weiß nicht, wo wurde er nochmal erwischt? Er wurde ebenfalls erwischt, als er einen Schwan getötet hat, der hat ihm die Kehle durchgeschnitten und dann
im Düsseldorfer Hofgarten war das.
Genau, und dann tatsächlich das Blut von diesem Schwan getrunken hat. Er hatte ja, das ist halt so eine Sache, das ist ihm nachgewiesen worden, bei der anderen Sache streiten sich die Leute drüber. Er soll ja angeblich auch 2 bis 3 Mal versucht haben, seinen menschlichen Opfern Blut zu entnehmen, aber da streiten sich halt die Historiker so ein bisschen drüber. Es gibt wohl angeblich genaue Beweise dafür, aber ich habe auch heute noch bei den letzten Recherchen auch wieder gelesen, dass es dafür keine genauen Beweise gibt, aber er hat zumindest Interesse gehabt daran, also das lässt sich glaube ich nicht abstreiten.
Ich glaube chronologisch war es auch so, dass er zuerst versucht hat, einem Opfer von einem Opfer das Blut zu trinken, gemerkt hat, okay, das funktioniert irgendwie nicht so richtig, also rein praktisch gesehen, und dass er daraufhin dann eben das mit dem Schwanküken oder einem Schwan, es gibt irgendwie noch eine Geschichte mit einem Schwanküken auf jeden Fall, bei dem er es angeblich auch nee, doch, es war ein Küken, genau. Dass er sich da eben gedacht hat, hier ist es vielleicht leichter, hier kann man das probieren. Und dann angeblich später nochmal bei Menschen probiert hat. Also es klingt erstmal merkwürdig, warum sollte er sich jetzt gerade einen Schwan nehmen und dran denken, warum, also ich probiere jetzt einfach mal das Blut, aber er hat es eben scheinbar vorher schon bei Menschen probiert und nicht geschafft.
Bevor es untergeht, also diese, das ist jetzt so rein faktisch, damit wir es auch komplett haben, also diese Mordserie 1929 war tatsächlich jetzt nicht sein erster Mord. Also seinen ersten Mord hat er tatsächlich schon 1913 gemacht, als er einen Einbruch begangen hat und dabei ein 9-jähriges Mädchen dann ermordet hat. Und da war auch schon diese Merkmale, die Dominik beschrieben hat, dass er halt auch da dann wieder an den Tatort zurückgekehrt ist, um die Gespräche zu belauschen. Und das war dann das, wo es nachher in der Familie eher ganz viele Verdächtige gab und Kürten selbst nie in Verdacht gekommen ist, weil es halt so viele Indizien gab, dass irgendjemand anders dafür zuständig war. Aber auch hier, das soll jetzt eigentlich nur nochmal unterfüttern, denn das wirklich sein ganzes Leben. Also ich komme einfach nicht über den Gedanken hinweg, dass ein Mensch wirklich so sein kann, dass sein Lebensinhalt das Verbrechen ist. Also es ist ja nicht mal so, als hätte er jetzt großartig eine Bank überfallen, wo man sagen könnte, okay, der will seinen Lebensunterhalt damit finanzieren oder so mafiamäßig. Mhm. Es sind ja so viele verschiedene Delikte, dass es kaum zu greifen ist, finde ich, weil du erkennst ja kein Motiv darin. Was ist jetzt, der sexuelle Lustgewinn, den er sich dadurch verspricht, aber warum hat er dann wiederum dann irgendwelche Gebäude angezündet oder Einbrüche gemacht oder einfach Leute nur verletzt? Also es ist so, ich finde, die Person Kürten ist nicht greifbar für mich als Verbrecher.
Was das sogar noch mehr untermauert, ist ja, dass er 1923 diese Auguste Schaf geheiratet hat, die selbst vorbestraft war wegen Totschlags mit einer Schusswaffe. Also selbst dort, selbst
bei der Wahl
seiner Ehefrau. Und das passt ja schon zu diesem Charakter nicht mal unbedingt, dass er sich sesshaft macht. Aber die Frau, die er sich aussucht, die ist eben selbst auch wegen Totschlags vorbestraft.
Er ist damit sogar hausiert. Er ist damit hausiert und ist in Kneipen gegangen und hat gesagt, hier, guck mal, meine Frau, die saß schon im Zuchthaus wegen Mordes etc. Also da war er sogar stolz drauf auf die Tatsache.
Umso merkwürdiger, dass er dann eben wie der nette, harmlose Ehemann in der Nachbarschaft wirkte.
Ich glaube, bei ihm muss man so ein bisschen differenzieren, weil er hat ja lange Zeit auch sich mit Einbrüchen quasi seinen Lebensunterhalt finanziert, als er immer mal wieder im Gefängnis war und dann wieder rausgekommen ist. Und gerade auch bei seinem ersten Mordfall, da hat er ja sein Taschentuch verloren mit den Initialen TK. Und das war auch wieder so dieses Glück, was er hatte. Dann hatte natürlich zufällig der Vater des Opfers einen Bruder, der Peter Klein hieß, natürlich auch PK-Initialen hatte und der sich vorher noch irgendwie mit ihm gestritten hat und gesagt hat, er wird was tun, was niemand je vergessen wird. Und also deswegen war er da der Hauptverdächtige. Aber so, das hat sich dann so durchgezogen und so richtig bewusst geworden. Oder das erste Mal ist er ja wirklich in Erscheinung getreten. Offiziell, das war eben diese Mordserie. Deswegen haben wir da vorhin von dem ersten Mord gesprochen. Aber natürlich war das bei weitem nicht der erste Mord, den er je begangen hat, sondern das war halt einfach der erste Mord dieser Mordserie, für die er dann berühmt und berüchtigt geworden ist.
Das Interessante, finde ich, ist ja, dass er bei all dem Glück, bei all diesen glücklichen Umständen, die auch dazu geführt haben, dass er halt nie ergriffen wurde und so weiter, dass ausgerechnet ein kurioser Zufall dann aber auch für seine Ergreifung dann gesorgt hat, 1930.
Genau. Und zwar reden wir hier von welchem Datum eigentlich? Ich habe hier den 14. Mai, war das der Tag seiner Ergreifung?
Das muss ich gerade selber kurz überlegen. Also es war auf jeden Fall so, dass er ein Mädchen wieder angegriffen hatte und die hatte ihrer Freundin berichtet über diesen Vorfall. Also das Mädchen konnte fliehen, aber hat ihrer Freundin einen Brief geschrieben, in dem sie davon berichtet, dass ein Mann sie angegriffen hat, etc. Und sie hat den Brief abgeschickt, aber der ist dann kurioserweise dann in einem anderen Briefkasten gelandet, bei einer anderen Familie. Und diese Familie hat dann sofort der Polizei Bescheid gesagt und hat gesagt, okay, Leute, hier ist was passiert. Und gefasst wurde er übrigens am 24. Mai 1930.
Genau. Am 14. war der Übergriff auf das Mädchen, das dann den Brief geschrieben
hat. Genau, das war die Maria Butlis. Mhm. Und auch da kam es dann auch wieder, es war auch wieder alles nicht so einfach, wie man denken könnte. Es gab hier zwei Opfer, da kam noch ein späteres Opfer dazu, die den Täter theoretisch hätten identifizieren können. Und dann haben wir wieder das, was wir letztes Mal bei Lutz Eigendorf hatten, dass dort jemand einfach vorgeladen wird von der Polizei, aber einfach nicht hinkommt und es keine Konsequenzen erstmal hat. Also in diesem Fall, letztes Mal war es ja der eine Stasi-Mitarbeiter, der dann einfach nicht vorgesprochen hat. Und hier war es Kürten selbst, der vorgeladen wurde von der Polizei und damit eigentlich nur vorgewarnt wurde. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Da gibt es zumindest schon mal zwei Zeugen, die behaupten, hier ist jemand, der uns angegriffen hat, der uns ermorden wollte. Und die fragen ihn höflich, könnten Sie vielleicht mal aufs Revier kommen? Wir hätten da mal ein paar Fragen. Übersetzt heißt das, Kollege, wir haben dich auf dem Kicker, hau doch mal ab. So kann man sich das auch übersetzen. Und das ist so, das sind so Sachen, die verstehe ich immer nicht.
Aber man kann sich eben auch übersetzen als hier zwei, ich versuche es jetzt mal in der Sprache zu sagen, zwei Vibesbilder haben gesagt, du hättest was gemacht, du bist aber ein netter Herr in unserer Gesellschaft,
okay, ja.
Noch mal an. Die zwei Frauen hier wollen dir was unterstellen. Also das sind natürlich alles wieder Mutmaßungen, aber es würde natürlich
das passt in die Zeit passen.
Ja, genau. Das stimmt. Ja, aber letztendlich kam es dann tatsächlich zu der Verhaftung und zu einer Gerichtsverhandlung. Ich glaube, gelesen zu haben, dass er letztendlich auch seine Taten bereut hat. Also er hat natürlich über vieles berichtet, aber er hat zumindest gesagt, dass es ihm letztendlich leid tut. Er hat eingesehen, dass er der Todesstrafe nicht entgehen kann und so weiter.
Ja, also er hat sich auch erst, Reue gezeigt, als dann das Urteil gefällt wurde. Also vorher hat er ursprünglich, also sofort, als er verhaftet wurde, hat er ja ein allumfassendes Geständnis abgeliefert. Aber als es dann zum Prozess kam, hat er erstmal gesagt, nee. Es gab eigentlich nur diese Fälle, wo es hier diese zwei überlebenden Personen gab. Da habe ich vielleicht einen Mord versucht, aber selbst einen Mord begangen habe ich nie. Also das hat er sofort wieder abgestritten. Hat dann aber später dann ist doch zugegeben, aber erstmal hat er es doch schon abgelehnt. Und es gab dann halt die ärztlichen Untersuchungen, die sind natürlich jetzt nicht so umfangreich, wie das heute gemacht wird mit Psychiater etc. Aber man konnte ihm zumindest eine sadistische Neigung nachweisen und ihm auch die volle Verantwortung geben. Das Thema hatten wir ja vorhin schon, es gab halt keine nachgewiesenen Geisteskrankheiten oder irgendwelche Formen von Störungen. Das kann man natürlich darauf schieben, dass es vielleicht damals auch viele Krankheiten noch nicht so klar waren, gerade was so das Thema Geisteskrankheiten angeht. Das hatten wir auch schon mal in einer alten Episode. Aber zumindest rein auf dem Papier war er vollkommen geistig und auch physisch gesund und deswegen auch voll verantwortungsfähig dafür und wurde dann zum einen für diese 9 Morde auch 9-mal zum Tode verurteilt am 22. April 1931 und für die ganzen Versuche, die er auch noch unternommen hat, gab es nochmal 15 Jahre obendrauf. Also er sollte die Todesstrafe kriegen und die wurde auch vollzogen am 1.7.1931 durch Hinrichtung mit einem Fallbeil. Klingt ja schon mal abstrakt. Da fand ich es interessant. Das hat jetzt eigentlich an sich mit dem Fall nichts zu tun, aber ich habe dann noch mal ein bisschen weiter gelesen bezüglich dieser Todesstrafe und dieser Hinrichtung mit dem Fallbeil. Das hat dort sozusagen der bekannteste Scharfrichter Deutschlands durchgeführt. Der heißt irgendwie Karl Gräbler oder so. Und der war tatsächlich bekannt. Also er war so berühmt als Scharfrichter, dass er wirken konnte, dass er für sämtliche Hinrichtungen in ganz Norddeutschland alleine verantwortlich sein sollte. Also ich weiß nicht, ob ihr den Fall Fritz Hamann kennt. Der geht ja auch so in diese Richtung. Peter Kürten wurde auch schon mehrfach verfilmt etc. Es war ja auch sozusagen ein berühmter, bekannter Serienmörder in Deutschland und den hat er zum Beispiel auch getötet im Sinne der Todesstrafe. Wollte ich nur mal als Randnotiz, weil es ganz interessant war. Ja. Das ist halt, das muss man sich mal überlegen, dass es sowas halt gab als Beruf, ein Scharfrichter. Da merken wir, in welcher Zeit wir uns befinden.
Ja, vor allem muss man sehen, wir waren am Anfang vom 20. Jahrhundert und es sind immer noch Leute mit der Guillotine hingerichtet worden. Das ist ja so, in meinem Bewusstsein war das so verankert als Hinrichtungsinstrument in der Zeit der Französischen Revolution. So mittelaltermäßig und das ist es aber noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts sogar in Deutschland gab, dass Leute öffentlich, das war ja, also es war nicht öffentlich im Sinne von, da konnte jeder hin und konnte zuschauen, aber es ist ja auf dem Platz gemacht worden bei der Justizvollzugsanstalt in Klingelpütz in Köln. Unter Ausschluss natürlich zwar der Presse und der Öffentlichkeit, aber trotz allem ja unter freiem Himmel und auch wirklich mit einem entsprechenden Fallbeil. Ich will nochmal ganz kurz zurückgehen auf das Geständnis, weil da findet man auch sehr viel Widersprüchliches. Zum einen, er hat erst gestanden, das war das, was Chris gesagt hat, dann hat er es widerrufen und hat versucht, auf unzurechnungsfähig zu plädieren. Als das nicht funktioniert hat, hat er dann wieder gestanden, hat es wieder zugegeben. Und es wird aber berichtet, dass er das sehr ruhig gemacht hat, in einem fast schon beiläufigen Ton, das sehr genau alles beschrieben hat, auch genau darauf eingegangen ist, was ihn daran erregt hat und in welchen Momenten er dann die sexuelle Erregung verspürt hat. Ich glaube nicht, dass man klar sagen kann, er hat bereut oder er hat nicht bereut. Ich glaube auch hier, das war das, was ich vorhin mit der Geistesgestörtheit angesprochen habe, es war was in ihm, wo er vielleicht Phasen hatte, wo er sich gedacht hat, naja, vielleicht war es doch ziemlich schlimm, was ich gemacht habe. Aber ich glaube auch, dass es einen großen Teil in ihm gab, der einfach, der da nicht fähig war, das zu bereuen. Der gesagt hat, okay, ich habe das gemacht. Und er hat ja teilweise auch die Gesellschaft versucht, dafür verantwortlich zu machen. Er hat gesagt, ich, meine Taten sind ein Produkt eurer Gesellschaft. Ich war im Zuchthaus fast mein ganzes Leben lang und anstatt mich zu heilen von meiner, in Anführungszeichen, Krankheit, von meinen Verbrechen, hat es das nur schlimmer gemacht. Und es war auch angeblich der Grund, weshalb er hauptsächlich Unschuldige, also Kinder und Frauen, sich ausgesucht hat, weil er beweisen wollte, dass die Gesellschaft mit ihrer Zuchthaus-Mentalität damals, wir stecken die Leute in einen Kerker und sperren die so lange weg und lassen die teilweise angeblich auch, er wurde ja schlecht behandelt und wurde geschlagen und wurde angeblich auch im Zuchthaus belästigt und vergewaltigt und was auch immer. Und das hat er alles dann darauf geschoben und hat gesagt, ihr habt mich, ich bin ein Produkt eures Systems, ihr habt mich zu dem gemacht, was ich bin und jetzt verurteilt ihr mich, verurteilt ihr mich als das Monster, was ihr selbst geschaffen habt. Das finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt, dass er quasi den Weg nochmal gegangen ist und den Spieß umgedreht hat und gesagt hat, ihr seid schuld dran, dass diese Taten passiert sind. Ich bin nur das Produkt von dem, zu was ihr mich gemacht habt.
Ja.
Was
machst du? Ich will nur noch mal kurz was im Sinne der Korrektheit einfach nur sagen, weil wir gerade über die Guillotine geredet haben. Also ich wusste auch nicht, dass die zu der Zeit noch eingesetzt wurde. Allerdings nur mal ein bisschen klug zu scheißen, weil Dominik jetzt gerade gesagt hat, das ist eher was Mittelalterliches, aber in dem Sinne ist es ja eigentlich erfunden worden, gerade als Gegenstück zum Mittelalter oder beziehungsweise in der Französischen Revolution, um eben so eher als Teil der Aufklärung, als ein, wie nennt man es, Vollstreckungsinstrument, das gerade nicht viel Leid verursacht und schnell geht. Also in dem Sinne ergibt es schon irgendwie Sinn, dass das zu der Zeit noch verwendet wird, weil es ja eben gerade ein Tötungsinstrument ist, das schnell den Tod herbeibringen soll und nicht umgekehrt. Also ich sage jetzt mal weniger barbarisch als Methoden,
die im Mittelalter benutzt wurden. Für das Opfer vielleicht, aber den Symbolcharakter, den es hat, dem kann man dem der Sache nicht absprechen. Also es ist eine symbolische Sache, jemanden mit einem Fallbeil hinzurichten. Das ist einfach, weil es ist eine komplette Konstruktion, die nur darauf ausgelegt ist, jemanden den Kopf abzuschlagen.
Ja, aber das hat man sauber sonst in der zwar. Zeit Erschießung, finde ich jetzt auch nicht gerade. Also das finde ich sogar noch krasser, muss ich sagen.
Ja, klar. Ich meine, es hat alles irgendwo einen Symbolcharakter. Auch wenn man ihn gehängt hätte, das hätte genauso einen symbolischen Wert gehabt. Und ne, also das, klar. Aber so schon allein, ich fand es, für mich war das immer so ein Bewusstsein, dass es das noch länger gab, ist logisch. Aber für mich war das so ein Instrument aus dem Mittelalter. Und dass das da noch eingesetzt worden ist, fast schon, fast schon zur Mitte des Jahrhunderts dann, 31, das fand ich schon ziemlich krass und heftig. Und da haben auch der Rundfunk hat damals live darüber berichtet, die durften ja zwar nicht dabei sein, aber natürlich war da vor der JVA alles voll mit Reportern. Und es war auch ein riesengroßes Ereignis, wo auch die Leute entsprechend entgegengefiebert haben, weil natürlich die hatten alle Angst, die Bevölkerung war hysterisch und man war froh, dass der jetzt endlich gefasst war, dass man wieder in Ruhe nach draußen konnte, dass man die Kinder wieder draußen spielen lassen konnte. Und das war natürlich ein massives Highlight, dann die Enthauptung von diesem Menschen dann möglichst hautnah über den Rundfunk dann mitzuerleben.
Tatsächlich wurde auch im Rahmen dieses Falls auch die Abschaffung der Todesstrafe in der Weimarer Republik auch zumindest harsch diskutiert, weil auch viele Juristen der Meinung waren, dass es dieses Instrument halt nicht bedarf, um Kriminalität zu bestrafen. Also es war dann in den Medien und auch unter halt den Berufsjuristen auch viel diskutiert, das Thema Todesstrafe. Also man merkt generell, dass dieser Fall nicht umsonst, also ich tue mich ja immer schwer, bei mir ist ja jeder Fall hier bei True Crime Germany immer so der bekannteste Kriminalfall Deutschlands, aber dieser gehört tatsächlich wirklich dazu. Er war zumindest zur Zeit der Weimarer Republik der bekannteste Kriminalfall. Und was wir jetzt hier alles schon zusammengefasst haben, wir haben die Thematik Todesstrafe jetzt am Ende drin gehabt. Wir haben, was Toni am Anfang gesagt hat, dass Peter Kürten quasi den Begriff des Serienmörders quasi geprägt hat, zumindest in Deutschland, dass erstmals ein Täterprofil angelegt wurde. Also dieser Fall hat eine enorme Bedeutung und Reichweite gehabt, überhaupt in der Kriminalgeschichte Deutschlands.
Ich würde es nur noch mal richtig stellen, tatsächlich weltweit. Also deswegen habe ich das am Anfang auch so betont, nicht in Deutschland. Ich habe dann extra noch mal den Begriff Serial Killer auch noch mal überprüft und auch dort wird Peter Kürten aufgeführt als der Erste, auf den der Begriff angewendet wurde.
Ja.
Genau. Keine Ahnung. Also es hat natürlich so einige Auswirkungen gehabt. Ich habe es jetzt gerade erst nochmal gelesen, aber der Kopf von Peter Kürten, der mumifizierte Kopf, wurde dann ja erstmal aufbewahrt während des Zweiten Weltkriegs, dann an die USA weitergegeben und dann im Museum ausgestellt.
Ne? Genau. Ja. Genau. Es gibt leider tatsächlich, da war ich auch ein bisschen traurig drüber, weil ich halt auch sehr gerne, also weil diese Zeit mich interessiert, die Weimarer Republik, auch so wie das Leben so war für die Menschen. Ich denke mal, da macht dieser Fall auch einen ganz guten Eindruck drauf, auf die ganzen Begebenheiten, dass es leider halt kaum Bildmaterial gibt. Also es gibt leider aufgrund der Zeit, die vergangen ist seit dieser Tat, gibt es halt keine schönen Dokumentationen über diesen Fall. Das fand ich ein bisschen bedauernswert. Aber wer sich wirklich mal vielleicht ein bisschen damit noch beschäftigen möchte und auch Eindrücke von dieser Zeit bekommen sollte, dem sei der vielleicht berühmteste deutsche Kriminalfilm M, eine Stadt sucht einen Mörder, empfohlen von Fritz Lang, der tatsächlich, auch wenn er dann inhaltlich ziemlich abweicht, eigentlich diesen Peter Kürten als Vorbild hatte für seine Geschichte. Also dort wird gezeigt, wie die Leute umgegangen sind mit jemandem, denen so eine Tat angelastet wird, mit Lynchmob etc., aber auch generell, wie Medien damit gearbeitet haben und die Justiz damit gearbeitet hat. Also da kann man so zumindest ein bisschen den Eindruck bekommen, auf leicht unterhaltsame Art und Weise, wenn es schon keine guten Dokumentationen darüber gibt.
Nehmt euch doch für
Halloween
vor. Geister und Dämonen sein. Guckt doch mal was über Peter Kürten.
Grandios der Film, auch mit Peter Lorre als Täter, das ist Wahnsinn, der ist wirklich richtig gut. Kleiner Funfact noch, das Museum, was du angesprochen hast, wo der Kopf von Peter Kürten ausgestellt ist, das liegt in Wisconsin in Amerika, in einem amerikanischen Bundesstaat und Wisconsin ist auch der Bundesstaat, aus dem Ed Gein kommt. Also Ed Gein, der bekannte Frauenmörder, der die Frauen umgebracht hat, die Haut abgezogen hat, sich daraus Klamotten gemacht hat und auch Einrichtungsgegenstände, der auch als Vorbild galt für Schweigen der Lämmer und für Texas Chainsaw Massacre. Das ist noch ein ganz lustiger kleiner Fakt.
Das ist aber schon eine sehr weite Verbindung. Das Museum wurde in dem Staat gebaut, wo es einen anderen Mörder gab.
Nein, aber es war auch keine Verbindung. Es war einfach nur ein Funfact, dass das derselbe Bundesstaat ist, aus dem auch ein anderer geistesgestörter Frauenmörder kommt.
Genau. Also pass auf,
der Bekanntheit erlangt hat.
Dann runde ich das Ganze jetzt, den Podcast, die Episode mit dem letzten Funfact ab, dieses Museum. Und das geht es jetzt nicht einfach so ein schönes historisches Museum, sondern das ist eher so ein Spaßmuseum, in dem es um Kuriositäten, Rekorde und Naturwunder gibt. Das gibt es, glaube ich, auch in London. Habe ich auch mal sowas gesehen. Die haben auch sowas, Ripley's Believe It or Not Welt. Ja. Das gibt es da auch. Also es ist tatsächlich jetzt nicht irgendwie so ein historisches Museum. Und da ist es schon interessant, dass sein Kopf dort ausgestellt ist. Ja, aber ansonsten, denke ich, haben wir hier in der Summe ein ziemlich grausigen Fall, den wir jetzt zum Glück vielleicht auch nicht in allen Grausamkeiten geschildert haben. Aber für mich war das tatsächlich was einen richtig beschäftigt hat, der Fall, weil so aufgrund der Zeitgeschichte und aufgrund der Brutalität auch der Taten, also hat mich bewegt.
Eine Sache müssen wir noch auf jeden Fall noch sagen, auch wenn es vielleicht nicht stimmt, aber das passt auch
gerade zu Halloween noch einen neuen sehr gut. Fun-Fact.
Ist kein Funfact, das ist eher einfach noch was überliefert ist, aber halt jetzt nicht zu 100% belegt. Angeblich waren seine letzten Worte, bevor er das Schafott betreten hat, Für ihn wäre die höchste sexuelle Erfüllung, dass er sein Blut rauschen hört, während ihm der Kopf abgetrennt wird. Das wäre für ihn der ultimative Orgasmus. Und er hat dann, ist dann enthauptet worden und hat angeblich auch mit einem Lächeln auf den Lippen seinen Kopf verloren.
So kann man einen Podcast auch beenden, würde ich sagen.
Vielleicht, genau, wenn er jetzt dann ins Bett geht, dann könnt ihr dann nochmal dran denken, wie der lächelnde Peter Kürten auf dem Schafott liegt und der Kopf dann so langsam wegrollt.
Genau. Und jo, dann werdet auch ihr mit einem Lächeln im Gesicht langsam einschlafen und vielleicht wieder aufwachen. Bis zum nächsten Mal.
Vielleicht.
Ich bin dann. Euer Moderator Toni. Mit dabei Christian.
Schönes Halloween wünsche ich.
Und Dominik.
Happy, happy Halloween, Halloween, Halloween. Tschüss.
Und das war's.